ARD. Seine Übersetzung der Heiligen Schrift beginnt Martin Luther hier. Die heilige Elisabeth wirkte an diesem Ort und 1817 setzten sich rund 500 Studenten für Freiheitsrechte und ein einiges Deutschland ein. Die Wartburg. Musikalisch setzt kein geringerer als Richard Wagner der Wartburg ein Denkmal. In seiner Oper Tannhäuser lässt er den berühmten Sängerkrieg auf der Wartburg auferstehen. Doch in der Realität hat dieser wohl nie stattgefunden.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde so in unserer heutigen Zeit, ja, wenn ich da so Krieg höre, Sängerkrieg, da zucke ich irgendwie gleich zusammen. Ist das jetzt so eine neumodische Empfindsamkeit von mir oder ist das, also war das denn wirklich so krass damals?
Also ich sag mal so, es ist nicht nur eine neumodische Empfindsamkeit von dir, weil es ging mir ganz genauso. Ich bin auch über diesen Begriff gestolpert und habe mich gefragt, warum Krieg? Warum nicht einfach nur Wettkampf? Aber ich vermute mal, es geht darum zu sagen, das ist eben nicht irgendein Gesangswettstreit von irgendwelchen Leuten, sondern da treten wirklich Künstlerhelden der Vergangenheit gegeneinander an, nicht irgendwelche B-Ware, sondern wirklich die Oberliga der Minnesänger tritt da gegeneinander an. Und deswegen ist es doch ein Krieg und nicht einfach nur ein Wettstreit.
Na gut, aber Krieg würde ja bedeuten, dass auch dein eigenes Leben in Gefahr ist.
Und darauf wollte ich jetzt noch hinaus. Es gibt natürlich schon einen Punkt dabei. Tatsächlich kann dieser Wettkampf für eine Person dort sehr bedrohlich ausgehen, denn tatsächlich ist ja das Leben eines dieser Minnesänger gefährdet.
Also es geht dann doch ums Ganze.
Das geht dann ums Ganze und insofern, sag mal so, es ist eine ungewöhnliche Form von Wettstreit.
Du hast Künstler, Gesang schon angesprochen. Wir gucken ja eigentlich ins Mittelalter zurück. Also es geht um Minnesänger. Dennoch soll das aber gar nicht in der Realität stattgefunden haben. Sowas können wir schon sagen, also können wir die Hoffnung schon aufgeben, ja?
Das ist erfundene...
Schade.
Tut mir leid.
Schade, alles erfunden also. Aber dennoch, wir haben einen Sängerkrieg auf der Wartburg oder auf Wartburg. Wie auf eigentlich Wartburg. Richard Wagner, wer genau liest,
das
schreibt.
Ist, ja, tatsächlich würde ich erstmal was zu diesem Artikel sagen, weil das ging mir wirklich... Ganz genauso, jedes Mal, wenn ich mit dem Titel arbeite, denke ich, da ist ein Fehler drin, weil es grammatisch natürlich nicht funktioniert. Also die Oper heißt komplett Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg. Und es gibt auch andere Titel aus der Zeit, Buchtitel, da heißt es eben auch auf Wartburg. Heutzutage stolpert man da natürlich drüber, weil es ist völlig ungewohnt, so zu reden.
Und damals ist es wahrscheinlich wie auf Schloss Hohenstein. So nach dem
so
Motto,
was,
ne? Also wenn wir
auch,
es heute.
Ja.
Okay. Richard Wagners Tannhäuser ist ja heutzutage eine der wichtigsten Opern von ihm. Damals aber kein einfacher Start, oder?
Nein, tatsächlich war die Uraufführung in Dresden nicht gerade ein Erfolg und in Paris entwickelte sich dann diese Oper, als sie da zum ersten Mal gespielt worden ist, sogar zum Skandal.
Da will ich dich gleich mal zurückhalten, denn ich finde, die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen von der wunderbaren Conny Wolter.
Ein Komponist auf Reisen. 5 Tage währt sie. Und sie führt aus dem Pariser Frühling in ein Deutschland, das ihn mit Schnee und rauem Wetter empfängt. Richard Wagner schreibt im Rückblick auf das Jahr 1842,
mir fiel ein, dass die französischen Reisenden, welche, wenn sie aus Deutschland zurückkehrten, beim Betreten des französischen Bodens leichter atmend sich die Röcke aufknöpften, als ob sie nun aus dem Winter in den Sommer kämen, doch nicht so ganz Unrecht gehabt hätten, da wir im Gegenteil jetzt genötigt waren, uns mit künstlichster Benützung unserer Kleidungsmittel gegen einen empfindlich auffallenden Temperaturwechsel zu schützen.
Normalerweise würde die Wetterlage von damals heute wohl weniger interessieren. Allerdings dürfte sie einen gewaltigen Eindruck verstärken, mit dem der Künstler konfrontiert wird.
Einen wirklichen Lichtblick gewährte mir die Begegnung der Wartburg, an welcher wir in der einzigen sonnenhellen Stunde dieser Reise vorbeifuhren. Der Anblick des Bergschlosses, welches sich, wenn man von Fulda herkommt, längere Zeit bereits sehr vorteilhaft darstellt, regte mich ungemein warm an. Einem seitab von ihr gelegenen ferneren Bergrücken stempelte ich sogleich zum Hörselberg und konstruierte mir so, in dem Tal dahinfahrend, die Szene zum dritten Akte meines Tannhäusers, wie ich sie seitdem als Bild in mir festhielt.
Die Oper Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg geht erstmalig 1845 über die Bühne am Königlichen Hoftheater in Dresden. Die Wartburg. Ein Touristenmagnet, der sich beeindruckend über Eisenach erhebt. Ein Hort der Mythen und Geschichten. Martin Luther hält sich hier versteckt und übersetzt das Neue Testament. Sie ist Wirkungsstätte der heiligen Elisabeth. 1817 findet hier das berühmte Wartburgfest statt. Und Minnesänger duellieren sich im Mittelalter in einem legendär gewordenen Sängerkrieg. Einen Eindruck davon vermittelt Moritz von Schwinds beeindruckendes Fresko im Sängersaal.
Moritz von Schwind zeigt uns die sogenannte Sängerlaube, die Bühnenarchitektur, vor der sich das gesamte Geschehen abspielt. Und wir sehen hier Landgraf Hermann, den mittelalterlichen Mäzen, und seine Gemahlin, Landgräfin Sophia. Und links und rechts reihen sich die Minnesänger, die Teilnehmer des Wettstreites, auf. Wir sehen rechts des Throns Wolfram von Eschenbach, dort sitzt Heinrich der Schreiber. Links des Throns Walter von der Vogelweide, Reinmar von Zweter, Bieterolf, sie alle sind auf dem Fresko zu sehen. Und Moritz von Schwind zeigt uns hier den Moment, in dem Heinrich von Ofterdingen eigentlich im Wettstreit schon der Unterlegene ist. Denn Heinrich von Ofterdingen erkennen wir in der Figur, die vor der stehenden Landgräfin Sophie auf die Knie gefallen ist.
Beschreibt Grit Jacobs, die auf der Wartburg der Abteilung Sammlung, Forschung und Museumspädagogik vorsteht, das Kunstwerk.
Sie breitet auch scheinbar ihren schützenden Mantel über ihn. Man sieht das auch. Und von der anderen Seite greift bereits der Henker von Eisenach bedrohlich nach Heinrich. Also er ist in höchster Bedrängnis. Das ist der eine Moment, den wir auf diesem Bild sehen. Der andere Moment, der sich darstellt, ist der, dass Klingsor, der eigentlich ein Jahr später kommt, um den Wettstreit zu schlichten, auch bereits im Saal ist. Er ist nämlich bereits auf seiner Wolke. Wir sehen das hier von uns aus gesehen links im Geschehen, ist er schon auf seiner Wolke in den Sängersaal hineingerauscht, um jeden Moment den Wettstreit zu schlichten. Schwind hat also das Geschehen, das im Verlauf eines Jahres stattfindet, in einem Bild verdichtet.
Doch nicht nur das. Der Maler behauptet auch, taggenau zu wissen, wann denn die Sänger gegeneinander antreten. Am 7. Juli 1207, so besagt es eine Inschrift. Wie er auf das Datum kommt, weiß niemand. Den Ort des Geschehens benennt die Inschrift ebenfalls. Natürlich befindet sich das Fresko dort, wo einst der Sängerkrieg geführt wurde. Nur,
ich denke, wir können davon ausgehen, dass es den Sängerkrieg nie gegeben hat.
Was nicht heißt, dass das vermeintliche Geschehen am Hofe Hermanns des Ersten keinen realistischen Hintergrund hätte.
Wir können davon ausgehen, dass Walter von der Vogelweide hier auch seine Werke vorgetragen hat. Hermann war ein großer Förderer der Künste. Er hat die Dichtkunst befördert, er hat Romane in Auftrag gegeben. Er war derjenige, an dessen Hof tatsächlich das Who is Who der Minnesänger aus- und eingegangen ist.
Bei Landgraf Hermann und seiner Gemahlin Sophia waren auf Schloss Wartburg eine Zahl meisterlicher Minnesinger. Diese Sechse hielten ein Wettsingen miteinander, darin sie das Lob guter Fürsten priesen und vornehmlich das des gastlichen Landgrafen Hermann von Thüringen, der Grafen Poppo und Hermann des Weisen von Henneberg, auch des Markgrafen Otto von Brandenburg, der selbst ein Minnesinger war. Aber Heinrich von Ofterdingen, ein Österreicher, pries Leopold, Herzog von Österreich, und sang, dass dieser vor allen Fürsten strahle gleich der Sonne vor allen Gestirnen. Da wurde der Sängerkampf also ernst und heftig, dass die Sänger beschlossen, es solle der Unterliegende durch die Hand des Henkers sterben. Alle waren gegen Heinrich von Ofterdingen erbittert und hätten ihn gern vom Thüringer Hofe weggehabt.
So steht es in einer Sage über den Sängerkrieg, niedergeschrieben von dem 1801 in Weimar geborenen Ludwig Bechstein. Aufgeschrieben werden die fiktiven Ereignisse um den Gesangswettstreit mit Todesdrohung aber schon wesentlich früher.
Tatsächlich handelt es sich bei dem überlieferten Stoff vom Sängerkrieg um mittelhochdeutsche Dichtungen. Und zwar ganz verschiedene Dichtungen, die auch zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. Wir haben da einmal das sogenannte Rätselspiel. Das kennen wir heute als den zweiten Teil des Sängerwettstreites. Und das ist im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts entstanden. Das Fürstenlob, das für uns heute den Kern der berühmten Sage ausmacht, das Lob des Fürsten, diese Dichtung entstand in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts.
So wächst die poetische Sängerkriegssage an. Wobei gesagt werden muss, die eine Version, die allgemeine Gültigkeit besitzt, existiert nicht. Auch Namen von Autoren sind nicht überliefert. Hier ein kleiner Ausschnitt in einer neuhochdeutschen Fassung von Karl Simrock. Walter von der Vogelweide lässt sich da mit folgenden Worten vernehmen.
Ich, Walter, muss mein Singen klagen. Heinrich von Ofterdingen, sprich, wie hast du dir gedacht? Ich würde dir den Übermut vertragen, der mich in Zorn gebracht.
Mit dem Stoff befassen sich jedoch nicht nur die Literaten. Das Geschehen wird auch von den Chronisten aufgegriffen.
Im 15. Jahrhundert zum Beispiel Johannes Rothe, er schreibt drei Versionen des Sängerwettstreites und damit wird er auch so ein Stück weit, was in der Chronik steht, ist passiert, es ist Geschichte, wird er auch ein Stück weit zu geglaubter Realität.
Mit der Begeisterung der Romantiker für das Mittelalter und dessen Sagen- und Mythenwelt erstrahlen der Sängerkrieg auf der Wartburg und seine Figuren im neuen Glanz. Novalis arbeitet an einem Roman über Ofterdingen. E.T.A. Hoffmann veröffentlicht die Erzählung »Der Kampf der Sänger«.
Mit einem Mal wandert also dieser Stoff in reflektierten Formen in die große Literatur und wird dann auch von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. Er wird also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz populär und wird natürlich auch von vielen Menschen entdeckt, nicht zuletzt vom Haus Sachsen-Weimar-Eisenach, das damit entdeckte, wir haben so eine großartige Sage, so ein großartiges Geschehen, das in unserer eigenen dynastischen Geschichte zu verankern ist.
Weshalb dieses Geschehen auf der Wartburg seine angemessene Würdigung findet, im Zuge der im 19. Jahrhundert stattfindenden umfassenden Restaurierung der Burganlage durch das Fresko von Moritz von Schwind. In den 1830er Jahren stellt der in Königsberg wirkende Pädagoge Ludwig Lukas in seiner Veröffentlichung über den Krieg von Wartburg eine originelle These auf. Wenn Walter von der Vogelweide oder Wolfram von Eschenbach historisch verbürgt sind, wie steht es dann um Heinrich von Ofterdingen? Plausible Antworten gibt es bis dato noch nicht. Die von Lukas lautet, hinter diesem Minnesänger verbirgt sich der Tannhäuser. Der ist zwar derweilen zur Sagengestalt avanciert, aber die Dinge liegen wie beim Faust. Beide sind literarische wie historische Figuren. Lukas' These fällt auf fruchtbaren Boden bei Richard Wagner. Der Komponist fügt in seiner Tannhäuser-Oper den Sagenkreis um den Sängerkrieg und die Tannhäuser-Sage zusammen.
Er formt ja eine Oper aus verschiedenen Stoffen, die er kennengelernt hat und die sicherlich lange brauchten, ehe sie so ein Gesamtgebilde abgegeben haben. Aber das ist ja seine große Kunst gewesen, Verschiedenes zusammenzuführen und letztlich daraus eine kompakte Geschichte zu machen und eine schlüssige, eine stimmige Geschichte zu machen und letztlich damit auch wieder eine Anregung zu geben, sich mit dem Stoff überhaupt zu beschäftigen.
Erzählt Thomas Krakow, Vorsitzender des Richard-Wagner-Zentrums Mitteldeutschland. Den Prosa-Entwurf der Handlung beginnt der Komponist im Sommerurlaub 1842 in Böhmen.
Und da gibt es dann halt zwei Orte. In Teplitz lebte man und der Wanderweg, bin immer wieder erstaunt, was Richard Wagner zu Fuß zurückgelegt hat, schon allein aus Geldmangel, nach Aussig und dem Schreckenstein, wer einmal auf dem Schreckenstein war, weiß, wie das wirken kann. Und da hat er seine Burg gehabt, seine Ersatzwartburg, in der er sich bewegt hat und die ganze Landschaft drumherum auf sich wirken lassen konnte und Ideen sammeln.
Wagner geht bei seiner Ideensammlung durchaus unkonventionell vor.
Die fantastische Einsamkeit regte meinen Jugendmut in der Art wieder auf, dass ich eine volle Mondnacht, in das bloße Betttuch gewickelt, auf den Ruinen des Schreckensteins herumkletterte, um mir so selbst zur fehlenden Gespenstererscheinung zu werden, wobei mich der Gedanke ergötzte, von irgendjemand mit Grausen wahrgenommen zu werden.
In der inhaltlichen Ausdeutung des Sängerwettstreits auf der Wartburg beschreitet der gebürtige Leipziger andere Wege als die mittelalterliche Sammlung von Sangspruchgedichten. Hier geht es nicht um Fürstenlob, hier geht es um die Liebe. Während die einen die Liebe nur als unerreichbares Ideal besingen können, um es mit den Worten des Musikwissenschaftlers Dietmar Holland zu sagen, erklärt Tannhäuser den entsetzten Zuhörern, was die wahre Liebe sei, der reine Genuss. Als er dann noch preisgibt, sich der Sinnlichkeit im Berg der Liebesgöttin Venus hingegeben zu haben, löst das erschrockene, wütende und für den Helden der Oper lebensgefährliche Empörung aus. Wagner will mit seiner Oper, so sieht es Thomas Krakow, den Widerspruch darstellen.
Zwischen den Regeln und Normen, die von der Gesellschaft und ihren Institutionen aufgestellt werden, und den realen Bedürfnissen der Menschen. Und da ist Richard Wagner ein Praktiker, der den Leuten im Prinzip den Spiegel vorhält und sagt, wir könnten viel freier leben, als wir es denn tun oder gezwungen sind zu tun.
Entsprechend ist Tannhäuser ein Mensch,
der nicht in eine Norm gepresst werden kann, sondern der die Kräfte, die in ihm walten und sprühen, letztlich auch ausleben möchte. Ein unabhängiger Geist, kann das vielleicht mit einem modernen Wort sagen, ein Nonkonformist. Das ist für mich der Tannhäuser. Der lebt, der im Venusberg war und nun, sagen wir mal, so eine Mischung, auch mit Selbstzweifeln natürlich behaftet ist, weil ihm auch klar wird, dass er geltende Normen überschritten hat, letztlich versucht, in die Gesellschaft zurückzukehren und versucht, Kompromisse zu machen.
Innerhalb des Wagnerschen Werkes nimmt die Oper eine gewichtige Stellung ein.
Es ist noch eine dieser hochromantischen Opern, bevor der Lohengrin quasi den Abschluss bildet und dann das Ganze in die Musikdramen übergeht, die dann, würde ich schon sagen, ein etwas anderes Kapitel darstellen als das, was er vorher gemacht hat. Es ist noch die Probephase, Weber zu folgen, die deutsche Oper zu kreieren und zu etablieren. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Und da ist der Tannhäuser ein großer Meilenstein auf diesem Weg, aber eben auch noch nicht so ganz der Endpunkt, den er dann musikalisch mit dem Lohengrin auf jeden Fall setzt.
Tannhäuser von Wagner enthält Tiefes, Originelles, überhaupt hundertmal Besseres als seine früheren Opern. In Summa, er kann der Bühne von großer Bedeutung werden und wie ich ihn kenne, hat er den Mut dazu. Das Technische, die Instrumentierung finde ich ausgezeichnet, ohne Vergleich meisterhafter gegen früher.
Beurteilt Robert Schumann das Werk Wagners, das eigentlich der Venusberg heißen sollte. Schumanns ursprüngliche Einschätzung klingt weit abfälliger. Da kennt er freilich nur die Partitur.
Wagner kann wahrhaftig nicht vier Takte schön, kaum gut hintereinander wegschreiben und denken.
Trotz der sich wandelnden Ansichten Schumanns, der Erfolg von Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg bleibt nach der Dresdner Uraufführung aus.
Die Leute kamen natürlich mit seiner Art zu komponieren auch nicht klar. Das Hörgefühl war für Wagners Opern noch nicht da. Auch da muss man immer dann sehr vorsichtig sein, wenn man die Kritiken nimmt oder wenn er auf Kritiker schimpft dabei, ja, die einfach nicht klargekommen sind. Seine Geburtsstadt Leipzig war immer sein ewiges Ärgernis. Das hat ja nie wirklich funktioniert. Und als dann 52, 53 Tannhäuser und Lohengrin da ihre Erstaufführungen in Leipzig hatten, ist das ja völlig schief gegangen. Gab es aber natürlich auch dieses Hörgefühl, was am Ende bei den Leuten ein Störgefühl war. Weil er reformierte nun gerade mal die Oper. Und das kannte man so nicht.
Zudem missachtet Wagner die gesellschaftlich-religiösen Gegebenheiten in Dresden. In einer Stadt, in der die Konversion Augusts des Starken zum katholischen Glauben von 1697 noch immer als unentschuldbarer Fehltritt verstanden wird, macht es sich nicht gut, eine Oper zu spielen, in der der Papst so entscheidend für die Handlung ist. Das mag den Hof nicht stören, aber da
fühlte sich die gebildete bürgerliche Gesellschaft riskiert.
Zu einem regelrechten Skandal gerät die Pariser Erstaufführung von 1861. Und Faktoren, die mit dem Werk wenig zu tun haben, spielen dabei eine große Rolle. Denn die Mitglieder des sogenannten Jockeyclubs, Aristokraten mit teuren Abonnementplätzen, pflegen erst zum zweiten Akt einer Oper zu erscheinen. Vorher speisen sie noch. Doch da die Herren gern das Ballett erleben, sind im zweiten Akt ein Ballettauftritt und die entsprechende Komposition dafür Pflicht. Für Wagner ergibt es keinen Sinn. Der will ein tänzerisches, neu geschriebenes Bacchanal zelebrieren. Und das muss vorher stattfinden.
Sie sind trotzdem zu der Zeit gekommen, wann sie immer kommen, weil der Jockey Club richtet sich nicht nach Richard Wagner. Und Richard Wagner hat den Fehltritt gewagt, dann eben das Ballett in den ersten Aufzug zu nehmen. Und dann gab es halt die Rache dafür und er wurde niedergepfiffen und niedergeschrien.
Es wird nicht besser. Nach drei Aufführungen ist der Tannhäuser perdu. Manchmal liegen Paris und Eisenach ganz nah beieinander. Denn im Reuter-Wagner-Museum in Eisenach gibt es ein gedrucktes Exemplar der Gesamtpartitur von Tannhäuser. Genauer, von der Pariser Aufführung des Tannhäuser als Faksimile. Das Besondere?
Es sind handschriftliche Anmerkungen von Richard Wagner in französischer Sprache zu sehen. Wo ist das Original? Genau diese Frage werde ich nicht beantworten. Sie befindet sich natürlich hochgesichert in Tresoren, unschätzbarer Wert. Auf jeden Fall nicht hier in der Reuter Villa. Zu besonderen Anlässen wird es ausgestellt. Ja, ich durfte auch schon mal mit weißen Handschuhen eine Seite blättern. Hat schon was Erhebendes.
Sagt die Museologin Christina Arnold, Mitarbeiterin im Thüringer Museum Eisenach. Das hat mehrere Standorte und das Reuter-Wagner-Museum ist einer davon. Es liegt einen Spaziergang von der Wartburg entfernt und bietet mit seiner Sammlung die Möglichkeit, dem Komponisten quasi per Objekt nahe zu sein. Reinhold Brunner, Leiter des Fachdienstes Museum und Archiv der Stadt Eisenach und als solcher zuständig für das Reuter-Wagner-Museum.
Ich bin kein Freund von Superlativen, aber es gibt einen schönen Superlativ. Wir haben in Eisenach die zweitgrößte Wagner-Sammlung weltweit. Nun ist zweit eben kein Superlativ, aber die Wertigkeit der Sammlung ist schon bedeutend. Also da sind Dinge dabei, die für die internationale Musikforschung von hohem Interesse ist. Deshalb sind wir auch froh, dass ein nicht geringer Teil dieser Sammlung, insbesondere auch die Briefe von Wagner, in der Zwischenzeit digital zur Verfügung stehen und auf Online-Plattformen für die Forschung abzurufen ist.
Wir sitzen gerade hier in einer Bibliothek, die auch zur Österlein-Sammlung gehört, mit 6.500 Teilen Sekundär-Primär-Literatur, also schon mal ein immenser Bestand um uns herum. Und was man hier im Reuter-Wagner-Museum ausgestellt sieht, ist auch nur ein kleiner Teil der gesamten Österlein-Sammlung, die also quasi von bis alles enthält. Das macht ja den Spannungsbogen auch aus. Wir haben die berühmte Tannhäuser-Partitur. Wir haben ganz, ganz wertvolle Dinge. In dieser Bibliothek müsste normalerweise das Tafelklavier stehen, auf dem Richard Wagner bei Thomas Cantor Weinlich sein Klavierspiel perfektioniert hat um 1831. Wir haben hier eine Sammlung, die die Sammelleidenschaft eines Sammlers zeigt.
Doch besteht diese Sammlung, einst zusammengetragen von dem Wagner-Verehrer Nikolaus Österlein, nicht nur aus Kostbarkeiten.
Wir haben Eierbecher mit Bayreuth-Bild. Wir haben ganz viele Souvenirs, die mit Wagner in Verbindung stehen. Und Nikolaus Österlein hat Wagner so verehrt, dass er zum Schluss, ich sage das jetzt ganz erlaubt, man soll mich bitte nicht drauf festlegen, jede Eintrittskarte einer Wagner-Aufführung, also alles, was mit Wagner in irgendeinem Bezug stand, seiner Sammlung hinzugefügt hat. Und er hat geäußert, er, der kleine Österlein, wird im Prinzip nicht entscheiden, was der Nachwelt von Richard Wagner erhalten bleibt. Er wird seine Sammlung nicht aussortieren.
Für die Identität der Eisenacher, und jetzt spreche ich mal nur hier für unsere Region, ist Richard Wagner eine ganz, ganz wichtige Figur. Selbst wenn er körperlich nur kurze Zeit hier gewesen ist. Aber er hat natürlich den Namen Eisenach-Hörselberge durch seine Tannhäuser Oper auch ein Stück weit in die Welt getragen. Und durch die Österlein-Sammlung ist er hier wieder zurückgekommen. Und das ist natürlich unglaublich charmant.
Richard Wagners Tannhäuser dürfte wohl am ehesten dafür gesorgt haben, dass der Sänger Krieg auf der Wartburg so vielen Menschen ein Begriff ist. Eine Oper, die längst nicht nur Zuspruch erfährt, geschrieben wird von einem Komponisten, der des Nachts ins Betttuch gehüllt über Burgruinen klettert, verursacht die weitere Popularisierung eines Sängerkrieges, der nie stattgefunden hat. Manchmal sind es eben tatsächlich die ungewöhnlichen Konstellationen, die große Wirkung erzielen. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Ein Sängerkrieg, der niemals stattfand, außer in Richard Wagners Tannhäuser. Mhm. Tom, ich muss sagen, ich bin sehr inspiriert.
Das freut mich.
Ich könnte jetzt auch gerne meine eigene Oper schreiben.
Oder einen Sängerwettstreit austragen, das wäre vielleicht auch nicht so das Verkehrteste.
Es wäre dann heutzutage natürlich ein Rap-Battle. Wir alle wissen, dass es auf der Hand liegt, dass solche Traditionen in einer gewissen Weise ja auch fortgeführt werden.
Ja, im Grunde ist
es dasselbe. Heute wäre das genau das. Und wer disst den Ofterding, ne? Ich meine, das wäre dann Haftbefehl.
Eigentlich ein Rap-Battle auf der Wartburg.
Auch geil. Aber gut.
Rap-Battle auf Wartburg.
Auf Wartburg.
Wartburg.
Also super, wunderschön. Ich muss jetzt trotzdem die Quizfrage stellen und nur ehrliche Antworten. Hast du dir denn auf dem Weg zu deiner Recherche zu dieser Weltgeschichtenfolge die Tannhäuser angehört,
schon.
Aber vorher?
Ich kannte sie schon, ja.
Ist das eine Lieblingsoper von dir? Also, oder bist du lieber, wenn Wagner, dann was anderes?
Steht das tatsächlich auf die späteren, die danach noch kommen. Aber ich finde natürlich dieses Thema, sage ich mal, dieses Thema, dieses da, das ist natürlich total bekannt. Und es ist natürlich auch so, dass es ein ja, bewegt ist nicht das richtige Wort. Ich überlege gerade, was ergreift? Ist eigentlich mit einem, auch das meine ich gar nicht. Ich meine, es erhebt sowas vielleicht eher. Es hat schon was Jubilierendes, sowas, finde ich. Ja.
Ich finde es auch so spannend, weil er kommt aus Paris, eigentlich ja auch dem Zentrum damals in dieser Zeit, der kulturellen Zentrum, und einem das super interessant alles. Er kommt aus Paris und wird aber direkt quasi inspiriert von, ja, diesem Schauplatz, dieser Wartburg, dieser Natur. Und das finde ich irgendwie so schön, dass er gerade da dann anfängt und sofort irgendwie das zu Papier bringen muss. Und das finde ich irgendwie auch so schön, diese Vorstellung. Mhm. Also die Wartburg ist ja nun mal wirklich ein ganz besonderer Ort.
Das stimmt. Also ich finde immer schade, dass wenn jedes Mal, wenn ich da oben bin, du spürst das schon. Aber es ist halt immer insofern schwierig, als dass die Aura dich nicht so packen kann, weil eben sehr viele Menschen um dich herum sind und du weißt halt, du bist an einem Punkt, wo eben weniger die Aura wirkt, als vielmehr viele Touristen. Und das kann ich natürlich auch keinem verdenken, weil sie natürlich viele Menschen anlockt.
Schön und privilegiert ist dann derjenige oder diejenige, die das halt wirklich so einen Ort für sich hat, ne? Also, und gerade auch damals muss das ja toll sein.
Oder nachts da herumschleichen kann, indem er sich ein Betttuch umwirft.
Übrigens mein Lieblingsdetail aus dieser Weltgeschichte. Wie ich mir vorstelle und wie schön das auch ist, dass er schreibt, dass er das macht, einmal um das Gefühl zu bekommen, aber halt sich auch denkt, wie so ein Schabernack irgendwie sich so denkt, naja, wenn jetzt einer sich sieht und denkt, da ist ein Geist.
Fand er cool.
Ja. Finde ich lustig.
Ja, finde ich auch gut.
Finde ich sehr, sehr schön.
Das hat so eine total nachvollziehbare menschliche Ebene, finde ich.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es sonst so geht, aber die habe ich mit Wagner bis dato auf dem Level nicht verbunden.
Nee, plötzlich wird er so ein Mensch.
Ja, das ist eigenartig.
Du warst ja dann auf der Wartburg für deine Recherche und da ist ja auch dieses Fresko. Und also ich finde es so spannend, weil es gibt ja nicht die eine Geschichte. Es gibt ja nicht die eine Legende von dem Sänger Krieg, wie man das so nennen möchte. Aber trotzdem, man hat so ein Fresko und denkt, so war's, oder? Wie war es für dich, da vor Ort zu sein, für diese Geschichte als Recherche?
Ist, ja, also du stehst schon davor, das ist schon klasse, auch schon in dem Saal zu stehen. Wobei, da gibt es ja wieder eine sehr witzige Geschichte, die ist dann gar nicht mehr in dem Feature drin. Da geht es darum, dass er eigentlich ursprünglich woanders malen sollte.
Ach.
Und der Herr Spind von Spind sollte eigentlich woanders malen. Nämlich im Festsaal sollte er malen. Und sagt aber, der ist total ungeeignet dafür. Der passt ihm nicht. Der gefällt ihm nicht. Man kann da überhaupt nicht malen. Und dann sagt er, macht ja nichts. Wir malen halt hier. Oder ich mache das Fresko halt hier. Und dann werden die Leute auch glauben, dass da der Sängerwettstreit stattgefunden hat.
Das ist ja eine Geschichte, wo nur geschmut wird irgendwie, oder?
Ich finde es ja schon witzig mit dem Datum, wo ja bis heute alle rätseln, wo das Datum herkommt. Ich habe ja überlegt, ob er einfach nur gesagt hat, okay, das ist der 7. Juli.
7. Juli 1207.
Also ich dachte tatsächlich, das ist eine ganz einfache mathematische Logik. Also er hat gesagt, okay, das war im Jahre 1207, im Juli, also 7. Dann machen wir einen 7.7.7 draus und damit haben wir das fertig. Und das denke ich tatsächlich, dass das so, also das denke ich natürlich nicht tatsächlich, aber es ist eine
These. Du hast das Rätsel gelöst.
Es ist eine These, die man mir erstmal widerlegen soll, dass die falsch ist.
Wer weiß, gut, da kann man ja dann wieder auch eine eigene Forschungsarbeit zu schreiben, aber ich finde das super. Es gibt ja auch so Bedeutungen, also Numerologie, nicht wahr?
Habe ich auch überlegt.
Ah, aber da kenne ich mich nicht aus. Ich auch gut, nicht. Aber es gibt es bestimmt, also.
Aber es war auch die Frage, die ich
habe. Vielleicht war auch Vollmond, also.
Genau.
Trotzdem spannend, einfach mal so ein Datum dahin zu klatschen und sagen, hier war's. So, ne? Und toll oder auch spannend für mich war mal wieder, ich hatte das so ein bisschen aus den Augen verloren, weil Walter von der Vogelweide, das ist natürlich der, den kennen wir noch alle auch irgendwie aus dem Schulunterricht, so Minnesänger, hier, das ist er, dass der Heinrich von Ofterding ja da auch mit dabei war. Und ich kenne den dann wiederum nur aus, und das passt ja auch in der Zeit von Novalis, nicht wahr? Novalis, sein Romanfragment, die blaue Blume, der nennt es ja Heinrich von Ofterding und da ist ja dann die berühmte blaue Blume mit drin. Und dieser tolle Satz, Vaters Träume sind Schäume, nicht wahr?
Okay.
Das ist so das, was für mich wiederum spannend war und was ja auch 1802 veröffentlicht wurde. Das habe ich nochmal geguckt, also das heißt, wahrscheinlich kannte das auch der Herr Wagner, als er das vielleicht geschrieben hat.
Also er kannte einiges. Also ich habe mal geschaut, also er kannte auf jeden Fall die Bechstein, also was heißt auf jeden Fall? Also laut meinen Informationen kannte er die Bechstein-Sage. Bechstein kannte er, dann eben diese Schrift von Lukas hat er bekommen Und das sind sicherlich Inspirationsquellen gewesen, das vermute ich.
Natürlich. Und trotzdem hat er die Geschichte ein bisschen anders gemacht, als von Bechstein die Sage oder Legende aufgeschrieben wurde.
Ja, also da geht es erstmal um einen anderen Schwerpunkt. Da geht es ja nicht um Fürstenlob und so, sondern da geht es tatsächlich um die Liebe bei Richard Wagner.
Ach, so schön romantisch. Ich liebe diese Epoche wirklich. Es ist toll. Es geht ums Ganze, um die Gefühle. Tom, genau. Um was sonst? Wofür würde es sich denn sonst zu sterben lohnen in so einem Sängerkrieg, wenn es nicht um die Liebe wäre?
Okay, aber das will er ja auch nicht.
Gut, aber halb.
Naja, eigentlich hat er ein anderes Verhältnis zur Liebe, weil er ihn vorwirft, eure Vorstellung von Liebe ist eben eine sehr abstrakte. In dem Zusammenhang finde ich es dann doch interessant, dass er die Oper ursprünglich auch einen ganz anderen Titel haben sollte.
Wie wunderschön. Heutzutage der Venusberg.
Hat man damals wohl schon offenbar ein bisschen als neben der Spur empfunden. Und es müssen wohl irgendwie Witze gelaufen sein, soweit ich das gelesen habe.
Ach, Wahnsinn.
Aber
Richard, bist du dir sicher?
Das
Publikum
das
in der Oper.
Also das war dann offenbar schon mit ein Grund, dass diese Oper jetzt anders heißt, als sie ursprünglich mal heißen sollte. Wie ich das jetzt in einem Buch gelesen habe, ist es wirklich so, dass er erst davor zurückgeschreckt ist, als dann eben klar wurde, dass dieser Titel durchaus doppeldeutig zu verstehen ist.
Ich meine, und er hat es ja schon so nicht leicht gehabt mit der Oper, als sie aufgeführt wurde zu Beginn. Nicht wahr, dass er sie quasi das dann der Welt vorgestellt hat. Er war da seinerzeit in einer gewissen Weise, ich weiß nicht, ob man sagen kann, voraus, aber er hat was Neues gemacht, nicht wahr? Und das kam ja auch gut bei deinem Interviewpartner gut zur Sprache. Ne? Mhm. Man muss sich erst mal dran gewöhnen, was er da eigentlich gemacht hat. Das schon mal als großes, okay, was passiert hier? Und dann auch noch zu sagen, Venusberg war dann wahrscheinlich eins zu viel. Obwohl jetzt vielleicht, und da ich feixe heute, weil es so viel Spaß macht, könnte man sagen, vielleicht wären dann aber auch die Pariser Jockeys gleich mal zum ersten Akt gekommen und nicht erst später bei dem Titel.
Naja gut, sagen wir mal so, also der erste Akt ist ja eigentlich, wenn man vom Bacchanal ausgeht, da kann man natürlich schon relativ offen arbeiten. Ich weiß nicht, wie das im Jahre 1861 ist, als die Oper dann in Paris gespielt wird.
Ich fand aber diesen kleinen Einblick schon spannend, ja. Es ist wieder so dieses typische Pariser, wir haben da einen ausgewählten Kreis, der halt so ein bisschen so zeigt, wir kommen, wann wir wollen. Und nicht zum Anfang. So nicht
wahr? Aber ich finde das überhaupt gar nicht. Ich sehe das ganz anders. Also mich hat das wirklich verblüfft, weil man schleppt ja immer so gewisse Vorurteile mit sich rum und so.
Sonst wäre es ja nicht lustig.
Und für mich passte das überhaupt nicht zusammen, dass die in eine Oper gehen und lieber essen als die Musik hören. Dass man Oper wirklich nur als Beiwerk betrachtet und nicht eben als ein, ich sag's jetzt mal, Kulturevent sozusagen, sondern wirklich nur als Sache, die man eben ab dem zweiten Akt gucken kann. Das hat mich tatsächlich verblüfft, weil das für mich nicht nach Paris passte.
Süß. Das ist schön. Für mich ist das so eine Art von Snobismus, weißt du? Also all das jetzt auch nur Vermutungen. Das passt in einer gewissen Weise zu einer Art Snobismus, zu sagen, ich kann in die Oper gehen, wann ich möchte. Ich habe da meine Loge, ich habe da mein Ding. Und es ist ein bisschen wie später zum Konzert gehen. So. Und wenn halt schon sich danach
kenne ich auch keinen, der es macht.
Ah, kenne ich einige.
Tatsächlich.
Na, warum?
Du hast
Vorbild.
Die Snobs in deiner...
Achso. Und außerdem, in Paris und Snobismus, ich meine, nicht wahr? Ja. Interessant. Aber, und das ist ja das Gute, die Geschichte und die nachfolgenden Generationen geben ja Wagner recht, dass er da wirklich was ganz Tolles, was ganz Besonderes gemacht hat. Und der Tannhäuser hat ja da seinen Platz im Opernregal.
Genau.
Und... Darum auch wieder spannend, auch wieder was Neues gelernt. Die zweitweltgrößte Sammlung.
Ja, die weltweit zweitgrößte Sammlung.
Die weltweit zweitgrößte Sammlung.
Ich fand es übrigens bescheiden zu sagen, es ist kein Superlativ.
Ja.
Weil ich finde es sehr genau. Also für mich ist es absolut immer noch ein Superlativ, obwohl man vom Inhalt der Recht hat. Es ist natürlich nicht ein Superlativ, wenn man sagt, es ist das zweitgrößte, aber es ist immer noch verdammt groß. Und es ist ja... überraschend. Also erstmal, dass man das mit einem Schriftsteller wie Fritz Reuter zusammentut, das hat natürlich eine Geschichte und die wollte ich aber jetzt nicht auch noch aufdröseln. Also hat historische Gründe. Ich finde schon, dass das eine nicht unbedingt sich mit dem anderen ergänzt, Aber wenn man dann schon mal da ist, dann kann man dann natürlich auch schauen, weil es wäre ja dann verschwendet. Ich finde natürlich sehr gut, dass man erst auf die Wartburg fahren kann,
ja,
dort also den ideellen Bezug findet, um dann hinunterzugehen und dann sozusagen den Wagner, ja, nicht zum Anfassen zu bekommen, aber doch zumindest eben nochmal näher zu sein durch Objekte.
Ja, das wirklich so gut. Hautnah und irgendwie auch, ja, so nochmal so zu verankern. Irgendwie.
Das ist gut. Der Spaziergang ist ja nicht lang, das sind, will nicht lügen, aber vielleicht eine halbe Stunde, 20 Minuten. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Unser MDR-Kultur-Reisetipp. Ich finde es auch, ich finde es ist wirklich...
Einmal die Wartburg abwärts, einmal, ja, den Berg runter.
Und ich ja, das ist auch da. Wirklich, ich finde es auch eine schöne Empfehlung und auch wirklich dieses Museum anzugucken, diese Sammlung. Ich finde das toll, ich hatte das auch nicht auf dem Schirm. Das ist mal wirklich wieder ein Besuch wert. Ich finde trotzdem auch
toll.
Das
ist ein schöner Weg, das kann man auch sagen. Das ist ein schöner Weg.
Schöner Weg. Mhm. Und da möchte ich jetzt gleich mal frech teasen. Zum Beispiel, wo wir auf der Wartburg sind, da waren wir ja schon mal mit der Weltgeschichte vor der Haustür, Tom. Nämlich, am Anfang war das Wort, Luther übersetzt das Neue Testament.
Genau.
Auf der Wartburg und natürlich in Wittenberg.
Ja, das ist schon ein bisschen länger her.
Das war, glaube ich, schon ein bisschen länger her, ja. Auch Luther war dort.
Auch Frau Jakobs mitgemacht.
Siehst du.
Was ich noch unbedingt sagen möchte, ist, der Tannhäuser wird auch auf der Wartburg gespielt. Und die Gelegenheit sollte man nutzen, wenn man sie denn bekommt. Also man muss sich wohl um die Karten relativ rege kümmern. Und dies Jahr ist auch nichts mehr. Aber man hat ja noch andere Jahre Zeit, um dann den Tannhäuser zu sehen.
Ist ja auch bald Weihnachten.
Genau.
Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Und wenn Sie Anmerkungen haben, gerade bei Richard Wagner, ich kann es mir gut vorstellen, schon mal im Voraus, ja, manches war salopp. Dann schreiben Sie uns eine E-Mail
an weltgeschichte@mdr.de.
In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.